willkommen bei der Tuesday Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, denn es gibt schon wieder ein Interview. Es gibt bei mir entweder für lange Zeit gar kein Interview oder zwei hintereinander und ich habe wieder einen großartigen Gast heute bei mir, beziehungsweise bin ich dort auf der Rockakademie. Ich glaube, ich bekomme zu nicht so viele Fragen wie zu meinen Ausbildungen und da das Ganze ja oft ein bisschen verwirrend ist, dachte ich mir, warum nicht den Ausbildungsleiter höchstpersönlich zu interviewen, aber nicht nur das natürlich. Ich bin auf der Rockakademie, das heißt René Otto Knorr, also nicht Rock'n'Roll, sondern der Name René Otto Knorr ist die Rockakademie und ich habe dort begonnen 2023 mit meiner Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin. Mein Ansatz war es ja damals, dass ich diese Ausbildung mache, um den Begriff Coach geschützt zu haben und nicht nur als Mentaltrainerin arbeiten darf, sondern eben auch als Coachin. Was ich allerdings nicht wusste, ist, dass ich nicht nur Techniken lernen werde, um anderen Menschen noch viel qualitativer helfen zu können, sondern vor allem so viel über mich zu erfahren und zu lernen, dass sich mein Leben um 180 Grad nicht nur verändert, sondern bei weitem verbessert hat. Und ich übertreibe damit wirklich nicht. Ich habe nicht nur die LSB-Ausbildung dort gemacht, wo ich jetzt vor einer Woche ungefähr meine Diplomarbeit abgeschickt habe, sondern auch den Train the Trainer, auch eine tolle Ausbildung ergänzend zum LSB und ein paar stehen auch noch an. Also wie man vielleicht hören kann, bin ich ein Riesenfan, aber nicht nur von der Akademie, sondern natürlich auch von dem Menschen, der diese großartige Akademie ins Leben gerufen hat und somit die Möglichkeit geboten hat, dass sich die Welt ein Stück weit verbessert und das Leben von ganz, ganz vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verbessert. Und René Otto Knorr sitzt heute hier und ich darf alles fragen, was mich interessiert. Ich habe auch im Interview gesagt, meine Fragen sind auch immer sehr eigennützig natürlich, weil ich bestimmte Informationen auch wissen möchte. Und ich freue mich irrsinnig, dass wir das jetzt geschafft haben und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo René.
Hallo liebe Anna.
Es freut mich sehr, dass du in meinem Podcast kommst und die zur Verfügung stellst, dass ich dich interviewen darf.
Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst, dass ich überhaupt da sein darf.
Sehr gerne. Ich starte meinen Podcast immer mit drei Wörtern, die ich dir gebe und du sagst mir einfach das Erste, was dir darauf hin einfällt, egal ob Sätze, was auch immer da hochkommt. Das erste Wort, welches ich für dich habe, ist Erfolg.
Erfolg, das heißt, Erfolg ist ein Ergebnis dessen, was man tut und ich hoffe, dass wir das Richtige tun, damit das Richtige folgen kann.
Sehr schön. Das zweite Wort, welches mir einfällt, ist Sinn erfüllt.
Lebensbedeutsam. Wenn ich meinen Kindern etwas mitgeben wollen würde, ist, dass sie verstehen, dass es im Leben darum geht, ein sinnerfülltes Leben zu erfahren.
Mhm. Und das dritte Wort ist Glück.
Entsteht dadurch, wenn wir verstehen, dass wir etwas dazu beitragen, dass wir Unglück produzieren. Und wenn wir verstehen, was wir dazu beitragen, dann können wir das auch verändern. Und dann steht automatisch Glück, ohne dass wir dem Glück hinterher eifern.
Mhm. Okay, sehr spannend. Werden wir sicher noch näher drauf eingehen. Jetzt bitte ich dich mal einfach, dich vorzustellen, damit auch alle, die jetzt zuhören und zuschauen, ein Bild von dir haben, was du genau machst und wer du bist.
Ja, mein Name ist René Otto Knorr. Ich habe ursprünglich Kellner gelernt im Hotel Sacher. Der Papa hat ein Gasthaus und ich habe relativ rasch bemerkt, dass die Gastronomie nicht mein Weg ist. Ich habe dann mir die Frage gestellt, was soll ich tun? Die Liebe hat mich dann nach London geführt. Die gegangene Liebe hat mich wieder zurückgebracht. Dann habe ich den Weg der Mama eingeschlagen, habe Versicherungen verkauft und bin dann recht rasch abgeworben worden von einem anderen Versicherer, so mit der Karotte Führungskarriere zu machen und durfte im Zuge dieser Einschulung dann ein zweijähriges Management-Kolleg besuchen und habe dort ein Seminar besuchen dürfen, zwei Tage, welches mein Leben verändert hat. Und ich habe dann meinen damaligen Trainer angerufen, weil ich mir gedacht habe, zwei Tage können mein Leben nicht so verändern. Und habe ihn gefragt, was das ist und hat gesagt, naja, es ist NLP und ich sollte mich da mal damit beschäftigen. Und habe dann begonnen, Ausbildungen zu machen, national, international und Ja, so mit 27, 28 war dann Verkaufsleiter, habe Stabsstelle für Wohn- und Bürogebäude aufgebaut, habe 100 Millionen Prämienvolumen verwaltet und meinen alten Porsche gekauft und habe meine erste Midlife-Crisis-Hinweise gehabt. Und habe mir so die Frage gestellt, was will ich in meinem Leben oder wo soll es hingehen oder was soll überhaupt passieren? Und habe so dann meinen Karrierepfad bei der Versicherung durchgedacht und habe mir gedacht, vielleicht wäre ich halt irgendwann einmal Vorstand oder Landesdirektor. Aber dieser Gedanke hat mich nicht erfüllt und ich habe bemerkt, dass in mir, wir würden sagen im Herzen, dass hier etwas mich zieht, aber ich wusste nicht genau was und habe dann mich verabschiedet vom Versicherer, habe dann Geld bekommen, damals gab es noch Abfertigung für ein Jahr und dieses Geld habe ich verwendet, um ein Stück meinen Herzensweg einmal zu erfahren. Und in den ersten 2-3 Monaten habe ich schon bemerkt, dass ich andere Menschen inspirieren wollte, ähnliche Erfahrungen wie ich bei diesen Seminaren zu sammeln. Und ja, und das war vor rund 25 Jahren und habe dann eine Akademie gegründet und heute sind wir Marktführer in dem Bereich Lebens- und Sozialberatung. Wir sind in beratenden Berufen tätig, wir sind Consulting, im Training tätig und wir begleiten so rund 300-400 Absolventinnen und Absolventen pro Jahr und bin sehr dankbar, dass ich das heute machen darf, weil ich dadurch auch meine tiefere Mission erfülle, einen Beitrag zu leisten für diese Gesellschaft, sodass wir ein Stück friedvoller und glücklicher und erfolgreicher miteinander leben können.
Mhm. Sehr schön. Das heißt, mit 28 hast du dir so die Frage gestellt, was will ich und wo will ich hin? Ist es damals nicht noch schwieriger gewesen als heute, wo man irgendwie alles abrufbar hat?
Naja, da war eine lustige Episode dazu. Und zwar, als ich damals, und also es gab ja keine formalen Strukturen, so wie heute. Heute ist das alles normal für jeder Mann, jeder Frau. Aber als ich damals meiner Mama erzählt habe, ich möchte mich verändern, und sie hat mich gefragt, ja, was hast du vor? Und dann habe ich gesagt, na, ich weiß nicht genau, wie ich das nennen soll. Aber sowas wie Coach. Mhm. Und die Mama hat zu mir gesagt, warum willst du Coach werden, Bua? Du kannst nicht einmal Fußball spielen. Also das war damals einfach ganz anders und war natürlich sehr herausfordernd. Und auch die ersten Jahre in meiner Selbstständigkeit waren sehr herausfordernd. Also ich habe schon Phasen gehabt, wo ich mir einfach nicht wusste, wie ich mir am nächsten Tag was zum Essen kaufen soll.
Ja. Was hat dich dann, weil ich meine, glaube, solche Phasen kennt jeder, egal ob jetzt Selbstständigkeit oder nicht, diese Momente, wo man nicht genau weiß, okay, wie soll sie das nächste Monat überhaupt ausgehen. Was hat dich dazu gebracht, trotzdem weiterzumachen und nicht zu sagen, okay, ich lasse es lieber und ich gehe wieder zurück in einen sicheren Beruf?
Also immer in diesen schwierigen Momenten habe ich mir die Frage gestellt, wie fühlt sich das an innerlich? Also wie würde sich ein Change wieder in einen sicheren Beruf anfühlen und wie würde sich dieses Leben anfühlen? Wäre das etwas, was mich erfüllt? Wäre das etwas, wo ich am Ende meines Lebens sagen kann, ja, ich habe ein Leben gelebt, wo ich erfüllt war, kann ich sagen, das Leben war begeisternd oder es hat mir Freude gemacht. Und immer bei diesem Gedanken ist mir klar geworden, es macht mich ein Stück mehr traurig. Und der andere Gedanke war zwar mit sehr viel Unsicherheit verbunden und mit vielen Ängsten auch verbunden, aber mein Herz hat ja gesagt und ich habe meinem Herzen vertraut. Danke.
Ist es etwas, was du gelernt hast, dem Herzen zu vertrauen, oder ist das was, wo du sagst, okay, da warst du immer schon so?
Also ich habe von meiner Mama schon viel Asterix und Obelix Zaubertrank mitbekommen und bin dafür sehr dankbar. Aber Vertrauen war etwas, was ich wirklich erlernen musste am Weg. Also und für mich war überhaupt nicht klar, wie erlerne ich Vertrauen. Und Glauben zum Beispiel, also an etwas zu glauben, ist eine Bewegung, welche dazu führt, dass wir Vertrauen erlernen. Wir können in der Partnerschaft Vertrauen erlernen, wir können Vertrauen zu uns selbst erlernen. Aber das war etwas, was ich am Weg erlernen durfte.
Ja. Der Begriff Coach und auch NLP ist ja etwas, was teils noch ein bisschen verrufen ist, also auch in Österreich vor allem, aber auch in Deutschland. Ist da Gegenwind gekommen, als du gestartet hast, die Akademie zu gründen und als Aushängeschild auch damals NLP-Akademie zu vermarkten?
Ja, also es war damals so, dass wir in Österreich eine 50-50-Teilung in Bezug auf die Betrachtung von NLP hatten. Mhm. Also 50% haben das irgendwie interessant gefunden, mhm. magisch gefunden, haben sie gedacht, da kann man irgendwie was Tolles, mhm. Wundersames machen, und 50% haben gesagt, nein, das ist Hexerei und mhm. das ist Tabu und darf man nicht machen und das ist politisch in einer Ecke angesiedelt. Ja. Also da war viel Widerstand. Und ja, und ich habe mir immer gedacht, ich habe einen Satz viel später von einem Schamanen auf Hawaii lernen dürfen, und der sagt, Wirklichkeit ist das, was wirkt. Mhm. Und ich habe bemerkt einfach an mir selbst und dann natürlich in der Arbeit mit vielen Tausenden von Menschen, dass NLP einfach eine wunderbare Methodik ist, um wirksame Veränderungen herbeizuführen. Mhm. Und ich kann natürlich wirksame Veränderungen herbeiführen, um etwas Schadhaftes, etwas Böses zu tun. Mhm. Ich kann es aber auch setzen, um ein sinnerfülltes, glückliches und erfolgreiches Leben herbeizuführen. Mhm. Und es ist einfach fantastisch, wie wirksam NLP ist.
Ja. Willst du vielleicht mal erklären, sag mal vereinfacht, weil nicht jeder sich was darunter vorstellen kann. Ich habe auch immer so verschiedene Ansätze, wenn ich erzähle oder erzählen möchte, wie ich zum Beispiel arbeite oder was ich lerne. Und viele sagen, bei NLP habe ich noch nie gehört, immer noch. Und andere sagen, mit dem will ich nicht so viel zu tun haben. Wenige mittlerweile, merke ich schon, sagen dann, okay, interessant, habe ich schon gehört, für Glaubenssätze, ganz oft in dem Bezug. Wie würdest du es jetzt erklären, ganz vereinfacht, was das genau ist, dieses NLP?
Also NLP ist eine Methode. Also Methoden setzt man ein, um gewisse Dinge zu erreichen. Also NLP ist eine Methode, welche dazu führt, dass wir unser subjektives Erleben in einer höchst wirksamen Art verändern können. Das heißt, wenn wir unser Erleben, also unser subjektives Erleben verändern, bedeutet das, dass wir automatisch im Moment der Entscheidung für die Zukunft eine andere Grundlage haben. Mhm. Und diese andere Grundlage führt dazu, dass wir im Leben ganz andere, bestenfalls erwünschte Ergebnisse herbeiführen.
Mhm. Das heißt, nochmal runtergebrochen, kann man sagen, so wie ich innen ausgerichtet bin, so erlebe ich es im Außen.
Ganz genau. Also wir kreieren immer zweimal Wirklichkeit, einmal im Innern, einmal im Außen. Und wenn wir die innere Wirklichkeit mit der Methode des NLPs, nennen wir es einmal, reorganisieren, produziere ich eine andere äußere Wirklichkeit.
Was würdest du jetzt sagen, was ist deiner Meinung nach oder für dich in der Arbeit besser am NLP, als jetzt mit normalen Fragen zu arbeiten oder mit anderen Ansätzen zu arbeiten?
Also das Fantastische am NLP ist es, dass die Formate, also das sind so Techniken, die sind formalisiert. Das heißt, es gibt einen, so wie ein Algorithmus, das heißt, da gibt man gewisse Dinge hinein, und wenn man die richtigen Dinge hineingibt zum richtigen Zeitpunkt und wenn man dieses Format genauso durchkommt, dann kommt ein bestimmtes Ergebnis heraus. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es in einer effizienten und wirksamen Weise angewandt wird, ist einfach sehr hoch.
Okay, das heißt Effizienz und ziemlich hohe Wirksamkeit. Genau. Okay. Ja. Ich kann mich erinnern, als ich damals zum Erstgespräch gekommen bin in die Akademie, waren meine ersten Gedanken sehr in eine Richtung, weil erster Bezirk und alles sehr, sehr schön und sehr formal, und ich war dann ein bisschen im inneren Konflikt, wie passt dieses Bild zu so einem schönen sozialen Beruf zusammen. In der Ausbildung habe ich dann mehr verstanden natürlich und auch mehr von dir kennengelernt und was du alles gemacht hast. Und dann konnte ich diesen Business-Aspekt ein bisschen mit der Spiritualität verbinden. Wie würdest du es vereinfacht, verbindend erklären, wie das zusammenpasst? Weil ich glaube, diesen Konflikt haben viele mit, ich mache einen sozialen Beruf und ich will Menschen helfen, also kann ich jetzt kein Businessmann oder keine Businessfrau sein, und das ist eigentlich schon sehr wohl wichtig.
Ich bringe das Ganze vielleicht in einen anderen Kontext. Es gibt ein Buch, und zwar, das heißt Das Zen der ersten Million. In diesem Buch geht es darum, dass es sehr wohl möglich ist, ein spirituelles Leben zu erfahren, ohne dass wir in Armut uns bewegen müssen. Das heißt, das Zen der ersten Million beschreibt die Problemstellung in der inneren Wirklichkeit von Menschen, welche die Idee haben, dass Spiritualität sich nicht mit Erfolg oder mit Geldverdienern ausgeht. Mhm. Und genauso ist es auch bei vielen Menschen, die im sozialen Beruf, im Coaching, im Training tätig sind. Sie haben in ihrer Innenwelt die Vorstellung, dass soziales Engagement, dass Coaching, Beratung, Training, also das, sagen wir mal, Consulten, Unterstützen, Begleiten von Menschen nicht dazu führen darf, dass ich selber als Coach, als Begleiter, als Berater richtig erfolgreich sein darf, weil sie das in ihrer Innenwelt nicht zusammenbekommen. Mhm. Und ein Aspekt, der mir so am Herzen liegt, weißt du, es gibt viele Menschen in der Welt draußen, die Ausbildungen machen in diesem Bereich. Es gibt viele Menschen, die aus einer wirklich guten Absicht sich in diesen Beruf hineinbewegen und viel investieren und sehr engagiert auch sind und hohe fachliche Kompetenzen aufbauen. Aber ich merke, dass sie nach ein, zwei Jahren nach ihrer Ausbildung wieder aufhören und ihren sicheren Beruf zurückkehren. Mhm. Warum? Weil sie eben eine Innenwelt haben in Bezug auf Erfolg, welche dazu führt, dass sie ihren Traumberuf, der ja, ihr Herz berührt und so wertvoll auch wäre für viele Menschen, einfach nicht finanziell schaffen. Und deswegen ist es mir so ein Anliegen, Menschen zu zeigen, welche Mindset-Einstellungen dienlich sind in der Kombination, etwas Wertvolles, Sinnvolles beizutragen, allerdings auch erfolgreich sein dabei zu dürfen.
Ja. Was bedeutet erfolgreich sein für dich?
Also einfach gesagt ist, Menschen haben Ziele und wenn sie diese Ziele erreichen, dann sind sie erfolgreich.
Ja, okay. Ich bekomme immer mehr mit, auch bei mir in der Arbeit, dass immer mehr junge Menschen den Beruf in die Coaching-Richtung gehen möchten oder in die helfende Richtung gehen möchten. Was hast du für ein Gefühl, warum ist es so, dass so viele Menschen in diese Richtung hingehen möchten? Coaching, Lebenscoach, Lifecoach, Berater?
Also ein Beruf entsteht ja durch einen Bedarf. Also ich kann mich erinnern, die Elfi Rauch zum Beispiel, werden viele nicht mehr kennen, aber die Elfi Rauch ist eine Teilnehmerin, die im weisen Alter bei mir war und die hat zum Beispiel den Beruf der Kosmetikerin und Schönheitsbegleiterin letztendlich etabliert und hat in der Wirtschaftskammer ein Berufsbild daraus gemacht. Das gab es davor noch nicht. Das heißt, es gab einen Bedarf und daraus ist etwas entstanden. Und wir haben natürlich heute in unserer Zeit einen enormen Bedarf diesbezüglich und daraus entsteht etwas. Und das, was daraus entsteht, ist, dass zum Beispiel immer mehr Menschen auf der einen Seite für sich merken, dass sie was verändern wollen und sehen, aha, andere können verändern, wenn sie die richtigen Tools, die richtigen Schritte setzen. Und diese Bewegung ist eine, wir Menschen wollen ja einen Beitrag leisten, das führt auch dazu, dass wir es anderen Menschen weitergeben wollen. Und wir fühlen uns natürlich auch gut, wenn wir anderen Menschen, die das auch gerne annehmen, es weitergeben können. Und die gesellschaftliche Entwicklung fördert diesen Prozess auch gegenwärtig gerade. Warum? Weil wir zum Beispiel durch KI, weil wir durch unsere gegenwärtigen Digitalisierungsprozesse immer mehr Bedarf an diesen menschlichen Entwicklungen haben.
Ja. Wie würdest du sagen, hat sich die Akademie jetzt in den letzten 25 Jahren am meisten hin entwickelt oder verändert?
Also wir haben an sich vor 25 Jahren haben wir begonnen mit, nennen wir es einmal so eine Art Kommunikationstrainings. Also wir haben Kommunikationstrainings angeboten und im Laufe der Zeit haben wir auf den Bedarf des Marktes immer mehr natürlich reagiert und es gab Schritte, da haben die Menschen zum Beispiel nicht mehr Kommunikationstools eingefordert, sondern sie haben richtige Veränderungs-, Transformationsbewegungen eingefordert, sodass sie ihre Persönlichkeit transformieren. Heute ist der Begriff Mindset für viele Mann, Frau ein ganz standardisierter Begriff. Vor 10, 15 Jahren war Mindset und ein Mindset-Change, das war ganz weit weg bei den Menschen. Das heißt, die Erkenntnis in der Gesellschaft, dass persönliche Transformation viel leichter dazu führt, dass das Leben leichter funktioniert, erfolgreicher funktioniert, dass wir Sinn erfahren in dem, was wir tun, Das hat dazu geführt, dass wir in unserer Akademie natürlich immer mehr diese Tools zur Verfügung gestellt haben und immer mehr darauf uns orientiert haben, Menschen in ihren Transformationsprozessen zu begleiten, sodass sie ihre sinnerfüllten, erfolgreichen, glücklichen Wege gehen können und dass wir auf einer höchst effizienten und wirksamen Art und Weise in den Berufsausbildungen Menschen diese Tools zur Verfügung stellen, dass sie das auch dementsprechend weitergeben können.
Ja. Wenn wir schon bei den Begriffen sind, es gibt ja so ein paar Modewörter, die jetzt eigentlich gang und gäbe sind und früher noch nicht so gang und gäbe gewesen sind, wie zum Beispiel Mindset. Eines davon ist auch Trigger. Wie würdest du denn jetzt mal aus deiner fachlichen Expertise Trigger erklären? Weil Trigger wird ja enorm schnell verwendet. Also vor allem auf Social Media, alles triggert und dann gibt es Triggerwarnungen, wenn jetzt ein Video gezeigt wird, was vielleicht nicht jeder sehen kann, weil es wen triggert zum Beispiel. Wie würdest du das jetzt mal erklären aus deinen Worten?
Naja, es gibt das Konzept der Stimulus-Response-Kopplung. Mhm. Also Stimulus, es gibt einen Stimulus, zum Beispiel ich fahre mir mit dem Finger zum Auge hin und das Augenlid schließt. Mhm. Also ein Stimulus, ein Response. Am bekanntesten ist das Experiment von Pavlov, Nobelpreisträger Pavlov mit der Glocke und den Hunden, die sabbern. Ja. Also es gibt einen Stimulus, es gibt etwas, was einen Auslöser darstellt und das führt zu einer automatischen Reaktion. Mhm. Also fast ein bisschen traurig ist, wenn Kinder das McDonald's M sehen und dann schreien, ich habe Hunger, dann gibt es einen Stimulus und eine Response. Mhm. Und dieses McDonald's M, das ist der Trigger. Das heißt, es gibt einen Trigger, der etwas Bestimmtes auslöst.
Mhm. Okay, also es wird im Endeffekt auch mehr oder weniger richtig verwendet, weil jeden Trigger, der irgendetwas oder erinnert einen etwas an eine Erfahrung oder sonstiges.
Ja, das kann sein, wenn mich meine Frau in dieser Art und Weise anschaut, löst das in mir, weiß nicht, Angst, Wut, Zorn aus. Oder wenn mein Mann in der Tonalität mit mir spricht, dann löst das in mir das und das aus. Also ein Trigger ist etwa ein äußerer Reiz, der eine bestimmte innere Reaktion auslöst.
Was ist denn so jetzt in den vergangenen Jahren in deiner Erinnerung die Angst, die die meisten Menschen haben, bevor sie eine Ausbildung wie diese machen oder in diesen Beruf einsteigen?
Also es gibt verschiedenste Ängste, die die Menschen in sich verspüren. Also ob das jetzt die Angst vor der persönlichen Veränderung zum Beispiel ist. Also sie spüren, dass eine Ausbildung wie diese natürlich auch etwas mit ihnen macht. Und wir zum Beispiel in unserer Akademie vertreten und halten sehr viel von Wahrhaftigkeit. Also ich glaube, dass es relevant ist, dass ein Mensch, ein Coach, der andere begleitet im Leben als Life-Coach, dass der selber oder dass sie selber ein sinnerfülltes, erfolgreiches und glückliches Leben führt, weil sonst, wie soll man denn sonst das weitergeben? Ja. Mhm. Und das bedeutet, dass es auch darum geht, sich selber in gewissen Bereichen zu reorganisieren. Also ich glaube, es ist die Angst vor Veränderung. Aber es sind natürlich auch Ängste wie, wenn ich mich verändere, ich weiß nicht, wäre ich dann von meiner Mann, Frau, Familie noch so geliebt. Es sind die Ängste, dass ich das, was ich jetzt gerade vorhabe, dann vielleicht auch nicht schaffe. Also Versagensängste. Mhm. Also da gibt es verschiedenste Ängste, die in einem Menschen wirken. Aber ich denke, Angst als Überbegriff ist sehr symbolisch für eine Art innere Handbremse, welche dazu führt, dass Menschen eben nicht in die Bewegung kommen.
Mhm. Und was ist jetzt so ein kleiner, schneller Hack von deiner Seite, wie man diese Handbremse mal loslassen kann, also wie man mit dieser Angst am besten umgeht?
Also ich denke, das Bewusstsein zu folgendem Satz. Dort, wo die Angst ist, ist der Weg. Das heißt, die meisten Menschen haben in Bezug auf Angst ihren natürlichen Reflextrigger, also dort, wo sie intuitiv sagen, stopp. Also wir reagieren ja über drei archaische Reaktionsmuster, also entweder Flucht, Kampf oder Starre. Mhm. Und die meisten Menschen reagieren halt unreflektiert auch so, wie sie verspüren die Angst. Oft kriegen sie es gar nicht richtig mit, dass sie Angst haben. Sie erleben es einfach als eine Empfindung, die sie bremst. Wenn ich Bewusstsein erlange darüber, dass ich gerade Angst habe und verstehe, dass die Angst eine Art Wegweiser ist, dass ich mich auf den Weg zu machen habe, das dementsprechend zu lösen, mit einer gewissen Achtsamkeit und einer gewissen Vorsicht, aber doch auch mit einem gewissen Mut, dann machen sich die Menschen auf den richtigen Weg.
Mhm. Okay. Und das lernt man, indem man mehr hinschaut drauf, mehr reflektiert, sich besser kennenlernt.
Also ich habe zu drei Buchstaben ein Akronym BIG, also B-I-G. Der erste Punkt ist, es geht um Bewusstwerdung. Ja. Wenn mir zum Beispiel meine Emotionen, meine Angst bewusst werden und ich merke, ich reagiere immer in Starre oder ich bleibe in meinen alten Mustern, dann erkenne ich das. Der zweite Aspekt, also der zweite Buchstabe I, bedeutet, ich schaue mir an, wie ich es gerne hätte und was ich mir eben wünsche und integriere, also ich integriere diese Erkenntnisse. Und der dritte Buchstabe G, BIG, bedeutet gestalten, und zwar so lange gestalten, bis ich mein Wunschergebnis eben herbeigeführt habe. Und wichtig, nicht zu früh aufhören. Die meisten Menschen scheitern, weil sie zu früh aufhören. Weil sie zu früh aufhören.
Warum glaubst du, ist das so?
Weil sie suboptimale Glaubenssätze haben und zu sich sagen, es wird nichts, es gelingt nicht. Jetzt habe ich es eh schon tausendmal probiert. Oder sie haben dann zu starke Ängste, wenn sie jetzt noch einmal den Schritt weitermachen. Also in meiner unternehmerischen Entwicklung habe ich oft diese Erfahrung gesammelt, wo ich mir gedacht habe, jetzt noch einmal mehr investieren und noch einmal in diese Richtung gehen und noch weiter wachsen, würde dazu führen, dass der größte Kollaps in meinem Leben eintritt, wenn ich zurückschaue bei mir und bei vielen tausend Menschen, die ich begleitet habe.
Ist nichts passiert. Ich habe es auch bei mir bemerkt, also den Moment, den erlebe ich, glaube ich, regelmäßig oder jährlich zumindest, dass ich kurz hinterfrage, okay, lass es vielleicht einfach, weil eine Schwierigkeit auftritt, die man halt nicht kennt. Und dann stellt man sich die Frage, vielleicht kann ich das doch nicht. Oder vielleicht bin ich nicht dafür gemacht. Wie bekommt man denn dann diese Klarheit darüber, doch, es ist richtig, jetzt weiterzumachen? Oder zu sagen, ja, vielleicht wäre es jetzt gescheit, eine andere Richtung zu gehen?
Also der erste Punkt ist, dass wir, wenn wir merken, dass wir Angst haben oder wo wir uns solche Sachen sagen, dass wir erkennen, dass das die Lernlektionen sind. Also wir sollen uns nicht davor fürchten, wir sollen uns nicht umdrehen oder wir sollen nicht erstarren, sondern wir sollen verstehen, dass das die Lernlektion ist, dass wir ein Stück wachsen. Das bedeutet in der Selbstständigkeit zum Beispiel, dass wir ein Stück weiterkommen. Wir heben unser Leben auf einen nächsten Level. Wir machen den nächsten Wachstumsschritt. Das ist immer eine Lernerfahrung. Wenn du als Kind jetzt gehen gelernt hast und dann hast du das Fahrrad plötzlich von dir, dann denkst du, meine Güte, das Fahrradfahren, das schaut so kompliziert aus und so. Aber wenn du es dann gemanagt hast, dann hast du viel mehr Lebensradius. Das heißt, es geht darum zu verstehen, dass das nicht Limitierungen oder Gefahren sind, die tödlich erscheinen, sondern es geht darum zu verstehen, dass das Lernerfahrungen sind. Und wenn wir diese Lernlektionen für uns gelernt haben, dann sind wir ein Stück gewachsen. Und da, glaube ich, ist der große Schritt, dass wir das nicht fehldeuten, also dass wir keine Fehlinterpretationen produzieren.
Aber woher erkennt man dann, ob das jetzt eine Fehlinterpretation ist oder ob es die richtige ist? Weil die richtige ist ja nur für einen selber richtig. Und wenn die Fehlinterpretation richtig ist, dann ist ja das die richtige.
Also auch ganz leicht zu beantworten.
Sehr gut.
Und zwar, die meisten Menschen haben die Idee, dass sie die richtige Entscheidung zu treffen haben. Und zwar immer dann, wenn Menschen zu mir kommen und sie sagen, ich weiß nicht, ich will mich irgendwie verändern, ich weiß nicht, ob ich das soll jetzt oder soll ich mit dem aufhören oder nicht, dann sage ich, im Beruf ist es so schön, wenn du aus einem Beruf, aus einer Tätigkeit aussteigst, weil du erfolglos bist, dann machst du den schlechten Schritt. Das heißt, wenn du sagst, ich bin mit dem erfolgreich und ich habe jetzt das, was ich an sich wollte, dann hast du alles gelernt in deiner persönlichen Entwicklung, auf der Skills-Ebene, was du benötigst, um erfolgreich zu sein. Aber die meisten Menschen steigen ja aus, weil sie es nicht schaffen, weil sie nicht dorthin kommen, wo sie wollen. Also sie ändern nicht den Plan, sondern sie ändern das Ziel. Und das ist ein Problem.
Okay, das macht Sinn. Es gibt ja ganz viele Ansichten darüber, wie die Welt funktioniert. Und viele haben ja dann so die Idee, dann soll es halt nicht sein. Also das Universum spricht mit mir oder Gott oder wer auch immer, es ist ja für mich alles dasselbe. Und dann hat man ja die Idee, okay, soll nicht so sein, weil das Universum gibt mir gerade ein Zeichen, dass es vielleicht anders besser wäre. Wie unterscheidet man das?
Naja, mein Sohn ist jetzt 8 und der bekommt oft das Zeichen von Gott, dass er nicht weiter lernen soll.
Okay.
Ja. Also, der hat viele Ideen, die in seinem Kopf auftauchen und so machen das Erwachsene auch. Also,
ja, okay.
Jedes Mal, wenn die scheinbare Belastung überdimensional groß ist, trachten wir danach uns einen Legitimationsframe, also ein Erklärungskonzept heranzuziehen, welches uns entlastet, dass wir diesen Wachstumsschritt nicht zu machen zu haben.
Ich kann mich eh an eine Geschichte erinnern, an die denke ich selber sehr oft, wenn ich kurz vor so einem Punkt stehe, zu überlegen, okay, wie mache ich jetzt weiter? Die hast du erzählt mit einem Kollegen oder einer Kollegin, da ist es um diesen Seminarraum gegangen, wo ihr dieselbe Ausbildung gemacht habt. Und magst du die kurz vielleicht erzählen, die Geschichte?
Ja, also ich habe im Zuge des Jungunternehmerförderungsprogrammes in meiner Anfangsphase eine junge Dame kennengelernt. Wir waren also in einem gemeinsamen Kurs, Buchhaltung oder ich weiß nicht mehr. Und es war dann so, dass wir aufgrund unserer beruflichen Ähnlichkeit, ich habe Seminare veranstaltet, sie war auch Veranstalterin, haben uns unterhalten, uns ausgetauscht und ich weiß noch, es vergingen ein paar Monate und es war endlich so weit, dass ich meine erste Lehrveranstaltung organisiert hatte und es war ein Donnerstagnachmittag, ich sitze in der U-Bahn und mein erstes Seminar war geplant für Samstag, Sonntag und plötzlich läutet das Handy und der F&B-Manager von dem Hotel ist am Telefon und sagt zu mir, ja, also lieber Herr Knorr, es tut mir schrecklich leid, bei uns ist eine Doppelbuchung passiert, also wir haben den Seminarraum, den wir Ihnen zugesagt haben, den haben wir vorher schon einem anderen vermietet, einem Stammkunden auch vermietet und ich muss gleich mitschicken, wir haben auch keinen anderen Raum für Sie. Und für mich war das natürlich der Albtraum schlechthin. Also das ist das erste Seminar und also das war Katastrophe und ich war sehr gefordert und dank gewisser NLP-Techniken konnte ich das dann überwinden und habe dann eben einen neuen Raum organisiert, habe mir die Frage gestellt, wofür ist das eine Gelegenheit, habe das versucht, noch irgendwie sogar einen besseren Raum zu organisieren für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es ist dann alles am Ende letztendlich gut gegangen. Es war eine große Lernerfahrung. Ich bin daran gewachsen. Also der Umgang mit dem Schmerz hat dazu geführt, dass ich stärker geworden bin. Und war sehr dankbar, dass es letztendlich geklappt hat. Und Wochen, Monate später treffe ich diese junge Frau wieder und wir plaudern. Und dann sagt sie zu mir, naja, weißt du, auf meine Frage hin, wie es mit der ersten Veranstaltung eben gelaufen ist. Und dann sagt sie zu mir, naja, das hat nicht funktioniert, weil die hat so eine Halle angemietet, weil der Eigentümer mir dann kurzfristig abgesagt hat und mir gesagt hat, er kann das mir nicht vermieten. Hat mich natürlich gleich an meine eigene Geschichte erinnert und habe sie gefragt, was hast du gemacht oder was hast du getan? Und ihre Antwort war, naja, ich habe das als Schicksalszeichen erfahren, ich habe das als Zeichen von Gott, dass das nicht mein Weg ist, interpretiert und habe damit aufgehört. Und in ihrem Gesicht war Traurigkeit zu sehen und eine gewisse Frustration und auch der Selbstwert war natürlich ein Stück weiter unten, was sehr traurig war. Aber das meine ich mit, wir Menschen produzieren Bedeutungsgebungen und diese sind natürlich auch immer zu reflektieren und zu überdenken. Und ich glaube, ein guter Weg ist dieser Abgleich, wenn ich hineinfühle und ich merke, mein Herz oder der Weg meines Herzens zeigt mir Erfüllung, dann würde ich diesen Weg gehen und nicht den anderen.
Okay, das heißt, das Hineinspüren, was das Herz möchte, ich glaube, das ist etwas, was vielen fehlt oder was immer schwieriger wird, weil die Welt gefühlt immer lauter wird und es immer schwieriger wird, dass man auf dieses Gefühl hört, vor allem wenn man, was ich sehr oft höre, rational veranlagt ist. Also was ich ganz oft mitbekomme, sind Menschen, die sagen, ja, ich tue mir schwer reinzufühlen, weil ich zu rational bin. Wie kann man das denn üben oder erlernen?
Also wir haben im Zuge unserer Aufklärung, also nachdem die Kirche sehr viel Schmerzvolles begangen hat und viele Deutungen, die über die Spiritualität in Richtung Kirche organisiert wurde, hat sich die Wissenschaft und der Blick nach außen immer mehr durchgesetzt. Das heißt, die Orientierung nach innen, die Orientierung zu unserer eigenen geistigen oder göttlichen Bewegung hat sich verändert nach außen. Und viele Menschen suchen Lösungen, sie suchen Konzepte im Außen. Das heißt, sie haben gelernt, ich weiß nicht, Ernährungskonzepte zum Beispiel sich anzuschauen. Sie studieren diese Ernährungskonzepte, die es im Außen gibt, dann halten sie sich danach. Warum? Weil sie verlernt haben, ihrem inneren Masterplan zu vertrauen, der ihnen eh sagen würde, in der ursprünglichen Form, wie es funktioniert. Das heißt, die Menschen suchen das Licht gegenwärtig in der Großstadt und laufen dorthin und übersehen den eigenen inneren Lichtblick. Und dieser innere Lichtblick, diese innere Erkenntnis, die gelingt uns dann wieder, wenn wir uns erlauben, auch unsere spirituellen Erfahrungen zu sammeln und wenn wir uns erlauben, über diesen Blick nach innen mit etwas Größeren in Berührung zu kommen und nicht nur glauben, dass das Außen das Wichtigste ist.
So spirituelle Erfahrungen kann man ja viele Wege machen und jetzt hat vielleicht nicht jeder die Möglichkeit, nach Hawaii zum Beispiel zu fliegen, zu einem Schamanen oder Indien oder was auch immer. Wie kann man das denn alltagstauglich integrieren? Also das heißt jetzt zu Hause oder so, dass es in den Alltag gut reinpasst.
Also ich schreibe jetzt gerade ein neues Buch, da geht es, sein Arbeitstitel, ich habe noch keinen Endtitel, aber Authentizität, der Weg zur spirituellen Identität. Und viele Menschen haben noch kein klares Bewusstsein, was die Unterscheidung zwischen Authentizität und Konkurrenz zum Beispiel betrifft. Also viele Menschen glauben zum Beispiel, wenn sie ihr säkulär geprägtes Weltbild, also wenn sie das, was sie durch ihre Prägungen und durch die Sozialisierung aufgenommen haben, also ihr Weltbild, wenn sie das leben und sich das gut anfühlen, dann glauben sie, dann gehen sie einen authentischen Weg. Authentizität ist ein bisschen etwas anderes, aber das gibt es in einem Buch nachzulesen. Allerdings ein praktischer Tagesweg ist, wenn wir uns erlauben, unser Weltbild, unser säkulär geprägtes Weltbild zu reflektieren und die Erkenntnisse dort, wo in den Werten, in den Polen Trennungen entstanden sind, zu reflektieren und zu heilen, dann beginnen wir uns immer mehr in einer spirituellen Bewegung zu erfahren. Ich sage gleich, was das in einfachen Worten heißt. Also wenn du zum Beispiel, wenn jemand in Bezug, also manche Coaches in der Ausbildung haben eine große Herausforderung mit Autorität. Und Autorität bedeutet im Grunde nichts anderes, dass man eine gewisse Kompetenz auf einem sehr hohen Niveau in einem Bereich hat. Allerdings, Menschen, die Schwierigkeiten haben mit Autorität, also mit dem Wert Autorität, haben in ihrem Leben Erfahrungen gesammelt, wo Autorität missbraucht wurde. Und deswegen lehnen sie es ab. Die Problemstellung ist natürlich, dass jemand, der das ablehnt, selber nie zur Autorität wird. Also ein Coach, der Autorität ablehnt, hat Schwierigkeiten, danach erfolgreich zu sein, weil man ja Experte, eine gewisse Autorität in diesem Bereich letztendlich ist. Und wenn ich das ablehne, wird es schwierig sein, dorthin zu kommen. Wenn ich das ausheilen kann, also wenn ich die Autorität, und sagen wir, ich würde jetzt einen Menschen fragen, was ist denn der Pol zur Autorität? Was wäre denn dein Pol dazu? Das Gegenteil dazu?
Leichtigkeit.
Leichtigkeit zum Beispiel. Wenn ich diese zwei Aspekte beginne zu versöhnen und wieder auszuheilen, dann entsteht Mittigkeit. Also von der Polarität zur Singularität. Wenn die zwei sich verbinden und heilen können, dann ist nicht das Getrennte im Vordergrund, sondern das Gemeinsame. Und das Ausgeheilte ermöglicht uns eine Erfahrung, wo wir uns nicht getrennt erfahren, sondern ganz.
Okay.
Vollkommen.
Ja.
Also voll dort, wo wir uns ganz erfahren. Mhm. Und das ist ein Moment, wo wir spirituelle Erfahrungen sammeln.
Okay. Das heißt, Spiritualität, so wie es immer noch oft verstanden wird, mit Esoterik und nicht greifbar, ist im Endeffekt nicht nur meditieren und auf eine Erkenntnis warten, sondern wirklich aktiv zu reflektieren und zu hinterfragen.
Ja, und ich denke, ein ganz zentraler Satz ist, viele Menschen verschwinden in der scheinbaren Spiritualität. Mhm. Also sie neigen momentan ein bisschen in die Höhen des Seins zu schweben. Allerdings Spiritualität, außer man ist im Kloster zum Beispiel, ja, aber Spiritualität in unserer Welt bedeutet, wo zu sein? Hier in dieser Welt am Boden zu sein.
Mhm. Ja, ja. Was sind denn so, ich meine, ich habe das Gefühl, dass du viel ausblendest, was irgendwie ein Störfaktor sein könnte, aber kennst du ein paar Einwände oder Vorannahmen über die Akademie, über die Ausbildung, die du schon mitbekommen hast? Das heißt, Vorurteile darüber, Lebens- und Sozialberater zu werden, Coach zu werden, so eine Ausbildung zu starten?
Also das eine sind Ängste, wie wir schon vorher besprochen haben, aber Vorurteile, da sehe ich zwei, drei, die zentral sind. Und zwar das eine ist, dass viele Menschen die Idee haben, einen sozialen Beruf zu erlernen, aber sie haben in sich, in der Fachsprache, eine komplexe Äquivalenz, also zwei Sachen, die nicht zusammengehören. Mhm. Also iss Knoblauch, dann ist das ein Zeichen, dass du mich liebst. Mhm. Die zwei Sachen gehören nicht zusammen.
Ja.
Und viele Menschen haben die Idee, Sozialarbeit, aber erfolgreich sein darf man nicht. Mhm. Und wir zeigen natürlich, dass wir dafür einstehen, dass wenn du bei uns Ausbildung machst, dass wir auch danach trachten, dass du erfolgreich wirst. Mhm. Und da gibt es bei vielen Vorurteile, welche dazu führen, dass sie sich lieber auf den Weg des Unerfolgreichen machen, was ich schade finde. Mhm. Weil wenn du verhungerst am Weg und deinen Kindern keine gute medizinische Versorgung bieten kannst oder ständig in diesem Mangel dich befindest, bist du auch als Coach nicht jemand, der dienlich sein kann. Das ist das eine. Das zweite, das ich sehe, dass manche die Idee in sich tragen, dass sie doch einfach mehr Wissen und Zertifikate sammeln. Mhm. Also ich halte überhaupt nichts davon, sich Wissen anzueignen, damit ich ein Zertifikat bekomme. Mhm. Natürlich gibt es bei uns Zertifikate und natürlich trachte ich danach, diese Ausbildung und den erfolgreichen Abschluss zu würdigen mit einem Zertifikat. Mhm. Aber das Relevante ist, dass es ja darum geht, dass ein Mensch seine eigenen Transformationen durchmacht, sodass er seine eigenen blinden Flecken und Mangelmuster nicht anderen Menschen dann noch weitergibt.
Ja. Ja.
Also da gibt es oft Vorurteile. Na, ich will ja nur ein Zertifikat, ich will mich eigentlich gar nicht verändern. Ja.
Mhm. Ich muss zugeben, als ich im Gespräch gesessen bin, da im Büro, und mich der Kollege gefragt hat, warum ich diese Ausbildung machen möchte, war mein erster Satz, nee, ich habe eh schon den Mentaltrainer, ich arbeite das schon, ich will nur dieses Zertifikat haben, damit ich keine Probleme in Österreich habe, zu coachen. Also das war so, das Zweite war natürlich, das Ganze zu vertiefen. Ich habe nicht gewusst, dass es so in die Tiefe geht. Aber das war auch eine erste Vorannahme.
Verständlich. Menschlich verständlich, aber am Weg zeigt sich dann, wie bedeutsam es ist, selber die Transformation zu machen.
Ja. Ja. Was ist so das, was war das Dritte? Also, du hast gesagt, das sind drei Vorurteile, die du.
Ah, das habe ich jetzt vergessen.
Ist okay.
Okay. Aber ich finde sicher, was ich nachdenke.
Okay, sehr gut. Ja. Es gibt ja viele in der Ausbildung, die machen die Ausbildung eben, um sich selbstständig zu machen. Es gibt aber auch viele, die gehen einfach in die Ausbildung rein, um sich selbst besser zu erfahren oder im Beruf mehr aufzugehen. Hm. Wie ist da so die Gewichtung? Kannst du das sagen?
Also ich glaube, dass ein 60-40-Verhältnis vorhanden ist. Also ich glaube, dass mehr Menschen zu uns kommen, um persönlich ihre Transformationen zu erfahren und ihr Leben eben leichter zu gestalten, um es vereinfacht zu sagen. als dass sie dann tatsächlich auch zu übersetzen in den Beruf als Coach, als Trainer, als Lebens- und Sozialberaterin, als Lebens- und Sozialberater. Mein Eindruck ist, dass, wenn ich mir zum Beispiel ansehe, die, die Zahl der Studierenden bei den, beim Psychologiestudium, meine Beobachtung ist, dass ich, wenn ich so durchfrage von 10 jungen Psychologiestudenten, dass hier ein großer Teil nicht das Ziel verfolgt, in der intrinsischen Bewegung Psychologe, Psychologin zu werden, sondern die eigene sich selber besser kennenzulernen, die eigenen Themen aufzuarbeiten und vielleicht ergibt sich dann am Weg, das auch weiterzugeben. Also ich denke, dass bei vielen die intrinsische Bewegung, Erstbewegung jene ist, ich setze mich mit mir selber auseinander und ich transformiere.
Was ja eigentlich auch gut ist, um das überhaupt genau in den Beruf zu wachsen. Ja. Jetzt machst du denn die LSB-Ausbildung, also Lebens- und Sozialberatung, schon einige Male, mehrere Zyklen durch. Gibt es irgendeinen Teil in der Ausbildung, wo du sagst, das ist dein liebster Teil oder da bemerkst du einfach die größte Resonanz?
Also wir haben einen Teilabschnitt, wir nennen das auch das Transformationsprogramm, da geht es um Gruppen, Selbsterfahrungsprozesse, verbunden mit methodischen Kompetenzen, welche die Studierenden am Weg erlernen. Und in dieser Phase ist es fantastisch zu sehen, wie, wie Menschen plötzlich in ihren persönlichen Veränderungen eintauchen und du merkst, wenn du sie ansiehst, du siehst, dass sie zu strahlen beginnen, du siehst, dass sie in Bezug auf Symmetrie viel symmetrischer werden, also immer mehr Gleichgewicht in sich erlangen. Du merkst, dass sie viel leichter mit dem Leben lernen, umzugehen und dass sie dieses, nennen wir es einmal, diese Freude oder diese Zuversicht und dieses gute Gefühl auch anderen zur Verfügung stellen. Also du merkst, dass sie, dass das überschwappt zu Menschen, wenn ich manchmal mit der U-Bahn dann nach Hause fahre und die sind gut drauf und dann sitzen Gäste oder wie sagt man, Passagiere in der U-Bahn und dann merkt man, dass die auch positiv angesteckt werden davon. Also das überträgt sich und diese, diese Momente sind schon sehr, sehr beeindruckend und mir kommt jetzt gerade noch eine Erinnerung in den Sinn und zwar bei dem, am Ende machen wir natürlich Diplomübergabe, schönen Rahmen. Und da kam ein junges Mädchen zu mir und hat zu mir gesagt, na, bist du der René? So 5, 6 Jahre altes Mädchen. Und ich gesagt, ja, bin ich. Und sie gesagt, ah, das ist super, weißt du, weil seitdem die Mama bei dir ist, ja, streitet die Mama und der Papa nicht mehr so häufig.
Wirklich?
Ja. Und danke. Und ich habe mir gedacht, das ist einfach total rührend und schön. Und Kinder haben ja so eine brutale Wahrheit.
Ja,
also,
ja, schön. Ja. Ich muss sagen, das war auch nachwirkend oder rückblickend so mein liebster Teil der TFP, obwohl ich das Gefühl gehabt habe, währenddessen merkt man es nicht so, wie Monate danach, wo man überhaupt nicht mehr dran denkt. Nein. Also es war sehr, sehr spannend. Und ich bin sehr froh, dass ich es ein zweites Mal durch den Trainer gemacht habe, weil man hört einfach ganz andere Sachen. Also es ist wie wenn man ein Buch immer wieder liest. Das ist das Stichwort für die nächste Frage. Zum Beispiel das Buch Wohlstand ist für alle da. Ich habe noch nie ein Buch so lange gelesen, weil ich lese es seit März immer wieder von vorne. Und jedes Mal habe ich das Gefühl, ich lese ein neues Buch. Es ist super spannend. Aber der TFP war wirklich, das war wie dieses Buch. Also ich glaube, je öfter man den macht, desto mehr oder andere Sachen kriegt man einfach mit. Je nachdem, wo man gerade steht wahrscheinlich.
Na, vor allem, du hast natürlich auch, wenn du heute eine Technik zum Beispiel erlernst, welche zur Veränderung führt, dann hast du ja die Herausforderung, die Technik zu erlernen, also eine methodische Kompetenz, eine Technik zu erlernen, das ist die eine Herausforderung. Du lernst sie natürlich in der Selbstanwendung, aber du bist natürlich schon zum Teil darauf zu konzentrieren, dass sich das Ziel, dass du die Technik lernst.
Ja.
Und wenn du das zweite Mal dabei bist, dann hast du diese Technik schon gelernt und dann beginnst du dir natürlich diese viel wirksamer einzusetzen und hast automatisch auch einen ganz anderen Hebel in Bezug auf Veränderung.
Ja, ja. Ja, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Es gibt ja unzählige Bücher zur Persönlichkeitsentwicklung und zur Spiritualität und Podcasts und Kurse. Und ich habe so das Gefühl, dass alles, was man liest und was man hört, im Endeffekt dieselbe Essenz hat. Wenn du jetzt mal zurückblickst auf all die Bücher, die du gelesen hast und all die Dinge, die du gelernt hast, was ist da für dich so die Essenz, wo du der Meinung bist, das hast du eigentlich aus dem allen gelernt oder gelesen?
Also so mit, weiß ich mal, so in meiner ersten Sinnkrise damals, 28, habe ich von Hermann Hesse Siddhartha gelesen. Ja. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich damals gesessen bin und wie sich das angefühlt hat, dieses Buch in Händen zu halten. Und wenn du mich ein Jahr danach oder 5 oder 10 Jahre danach gefragt hättest, was passiert überhaupt in diesem Buch, hätte ich dir zwar erklären können, ja, da gibt es einen Mann und dann wäre am Ende meine Aussage gewesen, ja, und dieser Mann ist dann Fährenmann, also der ist dann bei einer Fähre und ist irgendwie angekommen bei sich. Und ich habe lange nicht verstanden, diese innere Erfahrung, die sich in meiner Seele ausgedehnt hat, in Worte kleiden zu können. Und letztendlich geht es darum in diesem Buch, dass dieser Mann ja sich auf die Suche macht, ein sinnerfülltes Leben zu erfahren. Und dieses sinnerfüllte Sein, denke ich, ist etwas, was ganz tief in uns wirkt und uns begleitet. Und der Kern vieler Titeln von Büchern ist, unabhängig, ob man das jetzt als glücklich sein transportiert, ob man erfolgreich sein transportiert, aber es geht darum, dass wir nach einem sinnerfüllten Leben trachten, wie auch immer wir das unterschiedlich eben dann gestalten oder herbeiführen.
Ja. Ja. Du bist ja in jeder Lebenslage, wenn du auf der Bühne stehen sollst oder in der Ausbildung sein sollst, bist du dort. Also auch wenn es mal stürmiger wird oder durch Verletzungen, so wie jetzt, herangezogen hast, dann bist du immer dort. Ich bewundere das sehr, weil du einfach, man merkt halt trotzdem, du stehst zu 1000% hinter dem, was du auch machst und was du verkörperst. Was gibt dir diesen Drang oder diese Motivation, immer wieder dort zu stehen, egal was jetzt gerade im Außen passiert, ohne jetzt zu sagen, na gut, die Situation ist jetzt so unlösbar, dass ich jetzt mal die Ausbildung passiere oder wenn anderen hinstelle und mich um meine Sachen kümmere. Ist die Frage verständlich?
Ja, ja.
Okay.
Ich glaube, es hat mit Verantwortung zu tun. Also ich betrachte das, was ich zugesagt habe, als ein verbindliches Commitment, und dieses verbindliche Commitment, dafür übernehme ich die Verantwortung und setze alle Maßnahmen, welche dazugehören, damit das gewünschte Ergebnis eintritt.
Und was treibt dich dazu an? Also was ist so deine Mission, wenn man es so nennen möchte, das zu tun?
Also zum einen gibt es verschiedenste Werte wie Verlässlichkeit, aber wenn du mich nach meiner Mission fragst, ich habe mit, auch in meiner Sinnkrise, habe ich damals das Neue Testament, die Bibel gelesen und ich habe verstanden, dass mein Auftrag ist, Menschen, das klingt immer so ein bisschen sektenhaft, aber das ist es nicht, ja, Menschen zu fischen, sodass sie mit Gott mehr in Berührung kommen. Und Gott ist Fülle, Gott ist Liebe, Gott ist ein sinnerfüllter, erfolgreicher und glücklicher Weg. Und umso mehr Menschen beginnen, neben dem wertvollen Blick nach außen auch den Blick nach innen zu richten, und umso mehr Menschen für sich erfassen, dass das weder ein Widerspruch ist, sondern etwas sehr Ergänzendes ist, umso mehr beginnen sie friedsamer in der Welt miteinander umzugehen. Und meine Vorstellung ist, wenn umso mehr Menschen ein sinnerfülltes und erfolgreiches und glückliches Leben führen, umso friedlicher ist das gesellschaftliche Miteinander. Also die Koexistenz ermöglicht, die friedsame Koexistenz ermöglicht, dass Menschen ihre persönlichen Freiheiten leben, ohne dass sie die Idee in sich tragen, dass ihre persönliche Freiheit, ihre persönliche Vorstellung besser ist als die der anderen.
Ja.
Und in diesem gemeinsamen guten Miteinander sehe ich unsere Zukunft. Und ich glaube, es ist in unserer Gesellschaft wichtiger denn je, hier massiven Beitrag zu leisten, weil sonst rutscht unsere Gesellschaft immer mehr in eine egozentrische Welt. Mhm. Und der Gedanke, fortgeführt, was das auslöst, ist traurig.
Ja, ja. Eine Frage aus Eigeninteresse, also die meisten Fragen sind eigentlich aus Eigeninteresse. Eine Frage davon ist, wenn man dazu tendiert, und ich weiß nicht, ob das eher ein Frauenproblem ist oder ob das generell ein universelles Problem ist, viel nachzudenken. Also man nennt das ja Overthinking. Dieses Overthinking haben wir ganz, ganz viele, bekommen ja auch ganz viel mit, auch von mir. Das heißt, über Dinge ständig nachzudenken, zu analysieren, verstehen zu wollen. Was gibt es denn da für einen Minutentrick, wie man das abstellen kann oder wieder mehr ruhig zu werden innerlich?
Rationalisieren hat, glaube ich, weniger mit Frauen oder mit Frauen, Männer wollen zu tun, sondern es ist ganz, etwas, was viele machen. Und zwar am häufigsten kann man das beobachten, wenn Menschen eine Entscheidung treffen und danach denken sie darüber nach, ob die Entscheidung die richtige war. Das heißt, sie denken, was und wen und war das denn wirklich? Und das heißt, sie denken und denken darüber nach. Und in Wirklichkeit denken sie hier nicht, sondern sie repetieren, sie wiederholen. Das heißt, sie kommen aus dieser Schleife nicht wirklich raus. Weil denken würde bedeuten, ich nehme etwas wahr, schaue, ob das meine, zu meiner gewünschten Lebensorientierung passt zum Beispiel, ja, nein. Und wenn nein, was brauche ich, um dorthin zu kommen? Und wenn ja, dann würde ich das loslassen. Aber aus einem gewissen Grund tun sie es. Und die meisten haben es gelernt, diesen Prozess zu wiederholen. Und diese Art des Denken ist ihnen so vertraut, dass sie es immer und immer wieder tun. Und das, was es braucht, ist die Bewusstwerdung, dass ich es gerade tue, die Entscheidung, dass ich damit aufhöre und den Fokus auf das richte, was ich ausrichten, gestalten, erreichen, beitragen möchte.
Da habe ich auch so einen ähnlichen Satz gelesen in meinem Buch. Und zwar, dass man nicht länger, also wenn man merkt, dass die Gedanken in Richtung einer negativen Erfahrung, Emotion gehen, nicht länger als 2 bis 3 Sekunden verweilen und dann sofort die Gedanken umzulenken auf irgendwas Positives, Dienliches. Und das versuche ich zu trainieren seit Monaten jetzt. Und es mittlerweile, muss ich echt sagen, geht es langsam ins Unterbewusstsein, sodass das automatisiert passiert. Also das kann man wirklich trainieren, auch wenn man sehr viel nachdenkt. Das finde ich echt sehr spannend, ja.
Wichtiger Schritt, also mit zunehmend, es ist, viele Menschen haben so die Idee, dass sie in Bezug auf ihr Denken, dass das nicht veränderbar sei.
Ja. Ja,
aber genauso wie wir Ernährungskonzepte erlernt haben, haben wir eine gewisse Art zu denken gelernt. Und so können wir Ernährungskonzepte verändern, wir können aber unsere Denkkonzepte verändern, wenn die nicht dienlich sind. Und es ist nur, es ist halt so schwierig, weil es im Inneren ist und nicht sichtbar ist.
Ja.
Ja. Aber du wirst merken, das wird relativ rasch gelingen und immer mehr gelingen, so wie du das wünschst, und dann verändern sich diese Dinge.
Ja. Es gibt ja viele, die jetzt zum Beispiel an einer Ausbildung interessiert sind, aber das Gefühl haben, ich bin nicht der Mensch dafür, ich bin nicht der Typ dafür, ich spüre Dinge nicht so wie andere oder kann Menschen jetzt nicht so verstehen wie andere und habe vielleicht keine Empathie. Ist es etwas, was du oft hörst, und was würdest du dann dem Menschen sagen? Also hast du das Gefühl, jeder Mensch hat die Fähigkeit, jetzt Lebens- und Sozialberater zu werden oder anderen zu helfen? Oder gibt es da wirklich bestimmte Menschen, die mehr dafür gemacht sind oder weniger dafür gemacht sind?
Also ich glaube, dass die Biografie eines Menschen eine gewisse Relevanz hat und einen gewissen Sockel, Grundsockel ermöglicht, um auf dem aufzubauen. Ich glaube, an sich kann das jeder lernen, aber Menschen, die zum Beispiel in Eltern-Kinder-Beziehungen sich befunden haben, wo sie schon sehr früh gelernt haben, mit einem depressiven Vater, einer depressiven Mutter umzugehen, die haben leider gewisse Kompetenzen auch erlernt. Und die braucht man dann danach nicht mehr erlernen. Oder sozusagen nur mehr als Erwachsener erlernen und dann so wissen, wie man das halt professionell dann handelt. Aber an sich, glaube ich, kann das jeder Mensch erlernen. Ich glaube, dass es häufiger, also wenn ich das Bedürfnis oder das Gefühl verspüre, dass das ein Weg für mich ist, dann sind das eher Erklärungskonzepte, die mich noch in meiner Angst zurückhalten wollen, als dass sie wahrhaftig sein und ausschließen könnten, dass der oder jener Mensch das nicht lernen könnte.
Eine Frage, was mir dazu noch einfällt, ist ganz kurz zum Thema Money Mindset, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, was viele, viele Menschen beschäftigt und vor allem oft, um einen anderen Weg zu gehen. Also einer der häufigsten Einwände, die ich höre, egal ob jetzt jemand eine Ausbildung empfehle oder eben auch mit mir zusammenzuarbeiten, ist, ja, aber es ist so teuer, das ist so viel Geld, was ich da jetzt reinstecke. Und ich habe halt selber die Erfahrung gemacht, dass nicht das Geld das Problem war. So blöd es klingt ein bisschen wie Regenbogen und Einhörner, aber es ist wirklich so, meine innere Einstellung hat ausgemacht, wie viel Geld dann tatsächlich da gewesen ist oder wie viel mir zur Verfügung gestanden ist. Auch am Anfang der Selbstständigkeit, wo ich 200 Euro im Monat verdient habe. Wie würdest du den Menschen erklären, der jetzt sagt, naja, ich kann jetzt da kein Geld herbeizaubern, wie man das innerlich gut verändern kann oder mal darauf hinschauen kann, was die inneren Einstellungen zum Geld sind?
Also das Erste ist, glaube ich, dass es relevant ist, dass Menschen einmal verstehen, dass der große Teil der Bevölkerung meistens zu viel Monat hat, sprich zu wenig Geld, und dass nur ein paar wenige in der Lage sind, mit Geld wirklich gut umzugehen. Und eine der Grundproblemstellungen von dem großen Teil ist, dass sie in Kosten und nicht in Investitionsdenken sich befinden. Das heißt, wenn ich sage, die Ausbildung kostet so viel, dann denken sie nicht in, das ist eine Investition. Und bei einer Investition stelle ich mir die Frage, okay, ich investiere und was bekomme ich dadurch zurück? Würde ein Mensch einmal beginnen, Investitionen zu denken, ist das eine gute Investition oder ist es eine schlechte Investition oder irgendwo dazwischen, dann geht jemand anders an die Sache ran. Und nicht im Sinne von Kosten. Das ist einmal schon der erste wesentliche Punkt. Der zweite Punkt ist, dass der Großteil jener, die zu wenig Geld haben, gelernt haben, das, was sie haben, zu schützen. Das heißt, sie halten das fest. Ich merke das oft bei Bewerbungsgesprächen, wenn wir neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rekrutieren. Also es gibt einen Teil, die kommen zu uns und im Grunde ist einer der ersten Fragen von so manchen Bewerber, Bewerberin, na, was verdiene ich denn bei Ihnen? Das heißt, die Frage richtet sich aus, was bekomme ich von dir? Und erfolgreiche Menschen machen aber Folgendes, dass sie zuerst sich die Frage stellen, was kann ich denn diesen Menschen geben? Also was kann ich beitragen? Und eine Investition ist letztendlich ein Beitrag in die eigene Weiterbildung, ein Beitrag für die Gesellschaft und, und. Das heißt, es geht darum zu verstehen, dass wir einen Beitrag zu leisten haben. Und der dritte Schritt an der Sache ist, dass Menschen nicht gelernt haben zu vertrauen. Also du hast von Einhörnern und Regenbogen gesprochen. Es ist schon so, und das kann man sich irgendwie nicht vorstellen, aber es ist schon so, dass man am Weg, wenn man Entscheidungen trifft, in Richtung Investition zum Beispiel, in Richtung Geben, dass man sich denkt, naja, ich habe da viel irgendwie zu wenig, aber ich mache es trotzdem und traut sich dann, ist mutig, investiert und plötzlich geht dann, wenn man den Weg gegangen ist, eine Türe auf. Und plötzlich kommt dann irgendwo das Geld herein oder es geht irgendwie weiter. Und dieses Vertrauen, dass das gelingt und dass es auch kommt, das haben viele Menschen nicht mehr. Das heißt, sie haben das Bedürfnis nach einer scheinbaren Sicherheit und trauen sich nicht zu vertrauen. Und dieses Trauen, dieses Vertrauen, Trauen, also dieses Trauen, mutig sein, ist aber ein wesentlicher Schritt, dass man in dieser Geben- und Nehmen-Bewegung was tun kann. Ja. Und Geben und Nehmen ist, wenn man das geschäftlich in einem Wort zusammenfasst, auch so etwas wie Umsatz. Also umso mehr ich gebe und nehme und mehr gebe und mehr nehme, noch mehr gebe, umso mehr Umsatz mache ich. Ich setze mehr um. Und wenn ich mehr umsetze, habe ich mehr Beitrag für die Welt, aber ich habe auch für mich natürlich mehr, weil die Erträge, die Früchte größer werden. Ja. Aber die Menschen trauen sich da oft nicht hinein und da bedarf es, dass Sie am Anfang einmal einen guten Change machen, bewusst gegen Ihr ursprüngliches Mindset.
Ja, ja. Also das kann ja auch voll unterstreichen, wie ich mich angemeldet habe hier. Das war ganz ein schlechtes Jahr, also wirklich ein ganz ein schlechtes Jahr in der Selbstständigkeit. Und dasselbe war auch letztes Jahr im Business Mentoring, wie ich das gestartet habe, am schlechtesten Punkt finanziell. Mhm. Aber habe eben gespürt, ich muss es trotzdem machen. Und ich bin bei beiden sehr, sehr froh darüber gewesen, dass ich mich dazu entschieden habe. Eine vorletzte Frage. Wir feiern uns meiner Meinung nach viel zu wenig. Also wir verlernen uns selbst zu feiern. Wir hören Sätze wie Selbstlob stinkt und alle Sätze, die halt dagegen sprechen, stolz darauf zu sein, was man gemacht hat. Was ist denn für dich so von der Akademie, also von der Rockakademie, die eine Sache, wo du am stolzesten drauf bist? Wo du sagst, da bist du wirklich stolz drauf, das gemacht zu haben, das erreicht zu haben oder was auch immer die Akademie betrifft oder die Ausbildungen.
Also stolz macht mich so eine Erfahrung wie vorher von dem Mädchen, was ich erzählt habe. Stolz macht mich, dass ich sehe, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Freude und Entschlossenheit an diesem gemeinsamen Projekt arbeiten. Mhm. Stolz macht mich, dass wir in unseren Ausbildungen so viele Menschen in ihren Lebensbewegungen begleiten dürfen und sehen, dass so viele, nicht alle, aber dass so viele mehr Lebenserfüllung oder Lebenssinn für sich entdecken. Und stolz macht mich, dass ich zum Beispiel, ich habe einen Spruch kreiert, wir ist mehr als ich, das war vor, ich weiß nicht, 20 Jahren. Und das ist etwas sehr Verdichtetes, wo ich davon überzeugt bin, dass das höchst relevant ist für unsere Gesellschaft. Und wenn ich sehe, dass die Politik damit wirbt, wenn ich höre, dass das in der Werbung verwendet wird, dann freut mich das, weil ich merke, was für eine große Ausdehnung hier vorhanden ist und wie viel Einfluss hier wirkt.
Ja, sehr schön. Eine letzte Frage, und zwar, die stelle ich immer am Ende meiner Interviews. Du warst sicher schon in New York. Und da gibt es ja den Times Square mit dem großen Bildschirm, wo zu Silvester der Countdown runtergezählt wird. Und jetzt stellst du dir vor, dass du auf diesen Bildschirm eingeblendet wirst und die ganze Welt kann dir zuhören, kann dich verstehen, kann dich hören über Streams, online, vor Ort. Und alle Blicke sind für eine Minute auf dich gerichtet. Und du hast die Möglichkeit, dass du eine Sache teilst, die dir ganz wichtig ist, dass das jeder Mensch auf dieser Welt hört. Was wäre das?
Also ich würde wahrscheinlich so etwas sagen wie, dass ich mir wünsche, dass sie mir vertrauen und zu mir kommen und das lernen, was ich gelernt habe, weil dadurch wird das nicht nur dazu führen, dass es jeder Einzelnen viel besser geht, sondern dass wir als Gesellschaft in dieser Welt einfach einen friedvollen Planeten haben.
Ja, finde ich gut. Danke dir vielmals.
Danke, liebe Anna, vielen Dank.
Was für ein Schlusswort, was für ein Schlusssatz, was für ein tolles Interview. Ich bin mega, mega happy damit. Ich hoffe, du konntest dir einige Tools mitnehmen und auch einen guten Einblick bekommen, wer René Otto Knorr ist und hinter welchen Werten er in seinen Ausbildungen und in der Akademie steht. Ich verlinke natürlich auch alle Informationen zur Rockakademie in den Shownotes und ich werde auch direkt das Formular einfügen, wo du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch anmelden kannst. Das Ganze ist unverbindlich. Ich habe das damals auch gemacht, erst telefonisch und dann bin ich auch hingefahren, weil es ja in Wien ist, am Stephansplatz, eine voll schöne Location. Aber natürlich geht das Ganze auch online. Also ich werde alles verlinken und wenn du vielleicht das Gefühl hast, irgendwie möchte ich auch in die Richtung gehen oder möchte ich einfach extrem viel über mich erfahren, dann ist das sicher die richtige Anlaufstelle. Und wie gesagt, nochmal, das Ganze ist eine Herzensempfehlung und ich bin super happy, dass ich dem Ganzen Bühne schenken darf und dazu beitragen kann, dass mehr Menschen von dieser Akademie profitieren können. Wenn du Fragen hast, melde dich jederzeit. Wie gesagt, alles ist verlinkt, auch der Instagram-Account von René und die Akademie. Und ich freue mich jetzt auf eine kleine Sommerpause meinerseits, denn für mich geht es jetzt, nicht jetzt, aber bald, 3 Wochen weg. Und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich meine Arbeit ein bisschen runterschraube. Dazu gehört auch diesmal der Podcast dazu. Wenn ich super inspiriert bin, werde ich aber trotzdem eine Folge aufnehmen. Die Mikrofone sind mit eingepackt. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir oder ihr mich im August wieder hört und wünsche euch einen großartigen Sommer. Alles Liebe, eure Anna.